Hey, herzlich willkommen im Andreas Klippe Podcast. Mein Ziel ist es, Unternehmen mit technischen, erklärungsbedürftigen Produkten zu mehr Anerkennung durch den Kunden zu verhelfen und damit zu mehr Aufträgen ohne Rabattschlachten, damit sich wieder Klasse gegen Masse durchsetzt. Die Erfahrungen, die ich mit meinem Unternehmen für Hochwasserschutz in vielen Ländern sammeln konnte, reiche ich gerne weiter. Zum Beispiel wie hier in einem Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Technischer Vertrieb International. Ja, heute geht es um die drei Vertriebspartner, die Sie kennen sollten, wenn Sie beispielsweise in Asien verkaufen wollen. Gleiches gilt aber auch für Afrika und Süd- und Mittelamerika und andere Länder, auch für Europa. Ich habe das als auf Asien bezogen, weil mein Unternehmen für technischen Hochwasserschutz in Asien ansässig ist und ich vielleicht Ihnen mehr darüber erzählen kann, falls den einen oder anderen es auch Richtung Asien treibt. Aber generell sind das Grundlagen im technischen Vertrieb, die eigentlich jeder wissen sollte. Und die möchte ich gerne mit Ihnen heute teilen. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben ein erfolgreiches Produkt, davon gehe ich mal aus, hier in Deutschland, in Österreich oder in der Schweiz. Ihre Kunden sind sehr zufrieden, Ihr Service ist erstklassig, Ihre Technik ist zuverlässig. Und dann schauen Sie nach Asien, auf die Philippinen, nach Vietnam, Thailand, vielleicht sogar in die Vereinigten Arabischen Emirate. Jetzt höre ich schon den Ersten sagen, wieso? Ist doch Mittlerer Osten. Ja, geografisch gehört das zu Asien. Ja, deswegen habe ich es mit reingenommen. Und das ist auch übrigens mein Vertriebsgebiet für unsere Hochwasserschutzprodukte. Ja, wir fertigen ja auf den Philippinen und vertreiben aber vom Mittleren Osten bis nach Korea. Ja, also, da sind Millionen von Menschen, eigentlich Milliarden, ne? Zählen Sie mal Indien und China zusammen, ja, dann kommt schon einiges zusammen. Also ein riesiger Markt voller Chancen. Und Sie denken, da muss doch auch für mich etwas drin sein. Oder? Also die Frage stellt man sich doch automatisch. Dass man sagt, naja, könnte ich da nicht vielleicht auch etwas verkaufen? Und genau so habe ich selbst auch immer gedacht, bevor ich mein eigenes Unternehmen in Asien aufgebaut habe. Und die entscheidende Frage, die sich dann stellen und eigentlich stellen müssen, ja, das eigentlich kann man weglassen, stellen müssen, wie finde ich den richtigen Vertriebspartner? Es sei denn, dass sie dort nur produzieren, nur in Anführungszeichen, weil sie ganz einfach die Produktionskostenstruktur ausnutzen, von Steuern rede ich jetzt noch gar nicht, sondern weil sie sagen, naja, das lohnt sich. Aber das sind so ganz typische, das hängt ganz entscheidend von der Branche ab. Ja, für kleinere mittelständische Unternehmen ist das eigentlich nicht der Fall, weil die leben von der Kompetenz hier im Mutterhaus in Europa. Und da dürfte so etwas eher nicht in Frage kommen. Ja, also Massenfertigung, ja. Ja, wenn großer Schraubenhersteller, der hat ein großes Werk auf den Philippinen, oder wenn sie Schuhe herstellen als Beispiel, das machen dann eher die Chinesen oder die Vietnamesen, kein Deutscher, aber dann lagern sie aus. Aber hier geht es ja darum, dass sie sagen, nee, sie möchten da gerne verkaufen und sie produzieren ruhig hier weiter in Europa. Ja, das ist ja völlig in Ordnung. Also wie finden Sie den richtigen Vertriebspartner? Die meisten Unternehmen suchen in diesem Moment den einen Partner. Doch die Wahrheit ist, jetzt aufpassen, es gibt nicht den einen. Es gibt drei sehr unterschiedliche Typen. Und wenn Sie diese Unterschiede nicht kennen, laufen Sie Gefahr, Jahre und viel Geld zu verlieren. Und jetzt möchte ich Ihnen das alles vorstellen. Ich fange mal mit dem an, der einem als erstes wahrscheinlich in den Sinn kommt. Das ist der Freelancer. Beginnen wir mit dem. Freelancer, die begegnen Ihnen überall. Die werden Ihnen sofort erzählen, dass Sie die besten Kontakte haben. Also mir ist das hundertfach passiert. Egal ob in Malaysia, Indonesien, in Thailand, auf den Philippinen, in Dubai, in Abu Dhabi, im Muscat, in Katar, Bahrain. die kennen jeden, von Politikern bis zu Unternehmerfamilien, und die werden ihnen versichern, mit mir öffnen sich alle Türen. Und meine Frau, die geht ja mit dem Bruder des Präsidenten immer zusammen shoppen oder Golf spielen oder was auch immer. Also diese ganzen Stories, die habe ich alle schon mehrfach gehört. Die Realität ist eine komplett andere. Viele dieser Freelancer, die sehen sie nicht als Geschäftspartner, sondern als das, was man im Volksmund gerne nennt, ich habe das mal so genannt, ein ATM auf zwei Beinen, also ein Geldautomaten auf zwei Beinen. Die zwei Beine kommen von ihnen. Sie haben das Geld und die Einheimischen, die wollen es haben. So einfach ist das. Darum werden sie schnell mit Spesenforderungen konfrontiert für Taxi, für Geschäftsessen, für Mobiltelefone, für Benzin. Und jedes Mal klingt es plausibel, doch echte Ergebnisse. Fehlanzeige. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber die Regel lautet, der Freelancer ist schwer zu kontrollieren, also eigentlich gar nicht, und noch schwerer zu steuern. Und eigentlich auch nicht. Und wenn morgen ein anderes Unternehmen interessanter erscheint, dann geht der dahin und sie stehen alleine da. Das war in ganz kurzer Zusammenfassung der Freelancer. Da gibt es sicherlich noch viele, viele Anekdoten, aber ich will es mal heute nicht zu lang machen. Jetzt komme ich zum zweiten Typen des Vertriebsmitarbeiters, den Sie kennen sollten. Das ist der Angestellte. Ja, vielleicht denken Sie jetzt, na, dann stelle ich mir eben jemanden ein. Ja, klingt auch sinnvoll. Schließlich arbeitet die Person dann exklusiv für Sie. Sie können die ausbilden, trainieren, auf ihre Produkte ausrichten. Klingt super. Aber ohne eigene Niederlassung vor Ort ist es schwierig. Ja, ich weiß, Sie können so ein Repräsentationsoffice aufmachen, sich bei der Handelskammer einen Tisch mieten und alle solche Geschichten. Aber das ist dann alles nichts Halbes und nicht Ganzes. Ja, weil da brauchen Sie ja auch, wenn Sie einen Angestellten haben, der muss ja ein Standing haben vor Ort. Ja, bezahlen können Sie den zwar aus Europa, aber praktisch wird der wieder zu einem Freelancer. Weil sie können den nicht anstellen und dann da hinschicken. Also sie müssen da eine Firma gründen. Und sie können aus der Ferne auch weder die Arbeit wirklich steuern noch seine Kosten kontrollieren. Und haben sie erstmal eine Niederlassung, dann beginnt der Aufwand. Sie brauchen ein Büro, sie brauchen Infrastruktur, sie brauchen IT, Smartphone, Backup-Lösung, Internet und vor allem brauchen sie eins, das wird oft vergessen, sie brauchen Führung. Ein Vertriebsmitarbeiter kostet Geld jeden Monat und ohne klare Kontrolle, da laufen sie einfach Gefahr, dass sie nur schöne Präsentationen sehen, aber keine echten Aufträge. Und vergessen Sie auch nicht, der lokale Angestellte, der kennt ja Ihren Markt überhaupt nicht. Also wenn Sie lokal jemanden nehmen, weil es ja immer heißt, oh, die sind doch so billig da. Na, dann nehmen Sie sich doch auf den Philippinen mal einen Filipino für 500 Euro. Der wird Ihnen nichts verkaufen. Wenn Sie Glück haben, wissen Sie, wie der eine E-Mail schreibt. Der hat ganz einfach auch den Ausbildungsstand nicht. Ja, jetzt mag einer sagen, na, der Klippe, der redet ja hier arrogant daher, was soll denn das? Also, ich bin da jetzt in Asien knapp 20 Jahre unterwegs, 18 Jahre. Mein Unternehmen wurde im Januar 2014 gegründet, 2012 kam die Idee. Ja, wir haben ein Fertigungsunternehmen mit Stahl und Aluminium, wir schweißen, haben eine eigene Schweißtechnik für den Hochwasserschutz. Und ich habe sehr viele Mitarbeiter kommen und gehen sehen. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, für 500 Euro finden Sie keinen qualifizierten Mitarbeiter. Das ist völliger Unfug. Und selbst wenn Sie 1.000 Euro ausgeben für jemanden, der vielleicht besser ist, dann stellt sich nach kurzem vielleicht heraus, der ist das Geld auch nicht wert. Und dann brauchen Sie noch einen zweiten, weil der erste schon wieder gekündigt hat. Und eigentlich brauchen Sie noch einen dritten, weil der zweite ja nichts taugt. Und dann brauchen Sie jemanden, der die ganzen Leute noch führt. Und dann brauchen Sie eine Personalabteilung. Also Sie brauchen. Also es wird immer umfangreicher und irgendwie kommen Sie überhaupt nicht voran, weil Sie machen alles, aber nur keinen Vertrieb. Was Sie machen, ist Administration. Und damit müssen Sie erstmal klarkommen. Und noch viel schlimmer ist, dieser Mitarbeiter, der kennt doch Ihre Idee überhaupt nicht. Der hat weder Produktkenntnis, noch hat er eine Verkaufslogik. Der verkauft nur über den Preis. Ich garantiere Ihnen das. Der wird Sie beim ersten Vergabegespräch wird er Ihnen sagen, der Kunde ist interessiert, aber ist viel zu teuer, wir müssen Nachlass geben. Und das erzählt ja Ihnen jedes Mal. Sie müssen jedes Mal einen Nachlass geben. Sie haben aber null Idee, ob das alles gerechtfertigt ist. Weil was nämlich sein kann, ist, sie sollen 20% Nachlass geben, was jetzt schon exorbitant viel ist, aber das sind so die Forderungen, die dann kommen, Minimum, ja, von bis zu, wir sind doppelt so teuer. Und dann wird der Deal hinter ihrem Rücken mit dem Kunden gemacht, dass die Ersparnis geteilt wird, 50-50, und dass die Einsparung geht aufs Konto des Mitarbeiters. Davon kriegen sie gar nichts mit. Ja, in diesen Ländern ist es gang und gäbe, dass Vertriebsmitarbeiter oder Angestellte in die eigene Tasche wirtschaften. Das ist in jedem Hotel so, in jedem Restaurant so. Das ist überall dort, wo die Mitarbeiter direkt mit Geld und Verkauf und Einkauf zu tun haben. Überall. Da werden sie keine Ausnahme sein. Das können sie überhaupt nicht verhindern. Ja, sie können das nur eindämmen, und das muss man vorher wissen, wie das alles so ist. Ja, der Mitarbeiter hat auch keine Verkaufslogik. Der kennt ihr Vertrieb 4.0 nicht. Der weiß gar nicht, was 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 ist. Ich habe das in der vorhergehenden Episode, das war, ich glaube, Episode 100, ja, genau, in der letzten, 121 habe ich das erläutert. Das heißt, da haben sie große, große Schwierigkeiten. Übrigens auch beim Reporting. Ja, sie müssen dann solchen Leuten auch erstmal beibringen, wie macht man ein Reporting. Viele haben das ja in ihrem ganzen Leben noch nicht gemacht. Die wissen gar nicht, was das ist. Ja, sind aber billig. Also das alles müssen sie erstmal aufbauen. Und was sie natürlich nicht wollen, ist, dass der sie jeden Tag anruft und ihnen auf den Wecker geht. Das können sie aber nur verhindern, wenn sie einen Vertrieb 4.0 organisiert haben, in dem die Prozesse klar definiert sind. Dann geht das nämlich auch, ohne sie täglich zu belästigen, in Anführungszeichen. Ja, am Anfang ist das ja noch okay, aber wenn das nach einem Jahr immer noch der Fall ist, dann haben sie was falsch gemacht. Ja, also das sollte dann nicht mehr so sein. Machen Sie bitte, und das ist wirklich der ganz heiße Insider-Tipp, machen Sie bloß nicht den Fehler und überlassen Sie Ihrem Vertriebsleiter vor Ort, dafür eine Struktur zu entwickeln. Das kann der nicht in Südostasien oder im Mittleren Osten. Die Leute haben schlicht und ergreifend die Bildung nicht dafür. Das sage ich brutal heraus, weil es genau so ist. Ich habe das noch niemals so gesehen. Und wenn Sie so jemanden haben, der das kann, dann will der wenigstens 5.000 Euro haben im Monat, wenn das mal reicht. Ja, je nachdem, wo der ist. Ja, das geht dann auch ganz klar nach oben. Aber das ist dann nicht mehr der Normale. Und solch ein Mitarbeiter arbeitet auch nicht mehr in Vietnam oder auf den Philippinen. Der hat längst das Land verlassen, arbeitet für einen internationalen Konzern und woanders in leitender Funktion. Ja, also da muss man sich von verabschieden, dass das so geht. Ja, das war der Angestellte. Klingt jetzt brutal, aber wir sind ja hier nicht, um Süßholz zu raspeln. Jetzt gibt's noch den dritten Typen des Vertrieblers oder Verkäufers dort im Ausland. Das ist der Wiederverkäufer. Ja, wir hatten den Freelancer, wir haben den Angestellten gehabt, jetzt kommt der Wiederverkäufer. Der kauft die Produkte ein und verkauft sie auf eigene Rechnung. Das klingt jetzt erstmal bequem. Das ist ein schneller Marktzugang, klare Verantwortung, und viele, viele sagen, ja, habe ich ja nichts mit der Mut, der soll ja verkaufen. Doch auch hier gibt es Fallstricke. Und manche Wiederverkäufer, die schlagen die Preise so hoch auf, dass ihre Produkte dann unattraktiv wären. Andere fordern ständig neue Rabatte. Das habe ich eben ja auch schon beim Angestellten. Übrigens beim Freelancer gilt das auch. Das fordern die alle. Und Verhandlung beispielsweise geht niemals so, dass man dort nutzenorientiert argumentiert. Das geht nur, please give me discount. Okay, 15%. Okay, deal. Let's go for dinner. Und dann geht man aus, Nachtclub oder Essen oder was auch immer. Das geht nur über den Preis. Es sei denn, Sie wissen, wie man das geschickt macht, aber das ist ein langer, langer Prozess. Das wissen ja viele hier in Europa oder in Westdeutschland oder in Westeuropa noch nicht mal, wie das geht. Also das macht auch den Unterschied zwischen sehr guten technischen Verkäufern und mittelmäßigen technischen Verkäufern aus oder schlechten. Sie geben auch das Steuer komplett aus der Hand. Also ein Wiederverkäufer, der teilt in der Regel keine Kundendaten. Sie kriegen kein Marktfeedback, sie kriegen keine strategischen Informationen, sie kriegen keine Kundenstimmen. Also sie haben nichts, was sie marketingmäßig verwerten können irgendwo. Sie haben was verkauft, schön, aber sie können das nicht nutzen, um mehr zu verkaufen. Und wenn sie später wechseln oder expandieren wollten, dann fangen sie wieder von vorne an. Und noch, das machen übrigens immer die, die sagen, naja, ich probiere mal erstmal. Riesenfehler, machen Sie das um Himmels Willen nicht. Es gibt kein Probieren. Also entweder Sie sind überzeugt, dass Sie in einen Markt reingehen wollen, Was nicht heißt, dass sie überzeugt sind, dass der Gewinner abwirft. Sie können das durchaus testen. Aber sie müssen überzeugt sein, dass sie mal eine 500.000 oder 1 Million verbrennen. Je nachdem, was sie machen. Ja, also je nachdem. Aber unter einer 500.000 wird kaum was abgehen, weil ein Jahr ist viel zu wenig, um was zu testen. Da brauchen sie wenigstens 2 Jahre dafür. Im halben Jahr testen sie gar nichts. Ich sage immer, die Mitarbeiter, die lernen da unfallfrei über die Straße zu kommen, weil sie einfach gar kein Netzwerk haben vor Ort, wenn sie da neu sind. Ja? Sie müssen sich ja ihre Netzwerke erstmal schaffen. Wenn sie natürlich von zu Hause aus Netzwerke mitbringen, dann mag das alles ein bisschen schneller gehen, aber erfahrungsgemäß, also das wird Ihnen jeder sagen, das dauert Jahre. In Japan brauchen Sie 10 bis 15 Jahre, um dort einen Fuß auf den Boden zu bekommen, wenn Sie dort neu sind. Ja? Selbst für große internationale Konzerne ist das so. Ja? Es gibt da keine Überholspur. Ja, das war Japan. Aber in anderen Ländern ist das genauso, weil denken Sie mal dran, es gibt vielleicht schon Platzhirsche. Und wenn die national verwoben sind mit der Nomenklatura, dann treten sie automatisch einem auf den Fuß. Ja, und dann kann es auch passieren, dass ihre Mitarbeiter abgeworben werden. Das ist der Solarindustrie auf den Philippinen so gegangen. Da hat dann ein Senatorensohn, also von Beruf Sohn, der war 21 Jahre alt, das war so vor 6, 7, 8 Jahren, der hat dann, glaube ich, 2 Millionen Dollar vom Papa bekommen, vom Senator, und hat gesagt, wir machen mal hier ein Photovoltaik, klingt irgendwie interessant. Und dann ist der hingegangen und zu sämtlichen internationalen Firmen, also da gab es dann deutsche Firmen und australische Firmen und weiß ich, wo die alle herkamen, Italiener und so weiter. Und dann ist er zu den technischen Leuten, zu den Leuten mit Wissen gegangen und hat gesagt, wir bieten dir dreifaches Gehalt an. Die haben alle am selben Tag gekündigt und waren weg. Damit brach der andere Markt erstmal zusammen. Der hatte dann auch seine Schwierigkeiten, aber durch Korruption haben sie erstmal volle Auftragsbücher. Ja, und damit lässt sich eine ganze Zeit lang ganz gut leben. Ja, hinterher war das dann auch nicht alles Gold, was glänzt, weil die zusammengewürfelte Truppe hat dann irgendwann gemerkt, wir haben ja hier einen 21-Jährigen, der überhaupt keine Ahnung, wie man ein Unternehmen führt. Was ist denn das für ein Chaotenclub hier? Da tröstet man sich eine Zeit lang mit dem dreifachen Gehalt noch und versucht dann, es irgendwie beizubehalten, indem man woanders hingeht. Ja, also das kann Ihnen drohen, wenn Sie dort einem Platzhirsch auf die Füße treten beispielsweise. Ja, Sie geben das Steuer aus der Hand, wenn Sie mit Wiederverkäufern arbeiten. Noch gefährlicher, viele Wiederverkäufer sind regional begrenzt. Und wenn dieser also nur in einer Stadt oder Region aktiv ist, sagen wir mal in Metro Manila, dann werden Sie den Rest des Landes nicht erreichen. Ja, der will aber von Ihnen Exklusivität für das ganze Land haben. Exklusivität macht durchaus Sinn, wenn Sie einen leistungsstarken Partner haben, weil der wird sich auch erst richtig ins Zeug legen, wenn der Exklusivität hat, weil sonst sagt sich ja jeder, ich mache das ja genauso. Was soll ich das jetzt hier vermarkten, wenn vorher die ganze Welt angefragt wird und vielleicht sogar direkt an den Hersteller gegangen wird und der mich, meinen eigenen Wiederverkäufer praktisch umgeht, weil er damit günstiger ist, ja, meine Provision spart und dergleichen. Also das ist ja ganz gefährlich. Also funktioniert auch nicht. Und der Wettbewerb, der ist vielleicht woanders längst erfolgreich und da kommen Sie niemals hin, weil Sie eben nur auf diese Stadt bezogen sind. Kann man aber durchaus machen, um mal anzufangen. Aber Sie müssen von vornherein wissen, wo Sie hinwollen. In meinem Fall war das ganz klar. Ich habe gesagt, ich möchte in verschiedenen Ländern in Asien Niederlassungen haben, Büros haben, die autark operieren können mit einer zentralen Fertigung und den Rest kaufen wir zu aus Europa von meinen Partnern. Ja, das war mein ganz klarer Ansatz von vornherein. Deswegen habe ich von vornherein entsprechend das Marketing und die Vertriebsunterstützung aufgebaut und habe dann den technischen Vertrieb 4.0 aufgebaut. Ja, wer das nicht macht, der stolpert dann so hin und dann hat der irgendwann nach kurzer Zeit 5 bis 8 bis 10 Adressen von sogenannten Freelancern oder Wiederverkäuferfirmen. Ja, so Freelancer ist ja, der macht ja nichts auf eine Rechnung. Der vermittelt ja nur. Und dann kommt wieder der nächste Punkt ins Spiel. Wenn Sie ins Ausland verkaufen, dann ist das immer sehr schwierig, wenn Sie eine ausländische Adresse haben. Also viele Firmen wollen dann nur intern kaufen. Ja, Regierung zum Beispiel. Das geht immer über interne Wiederverkäufer, Contractors und wie auch immer. Ist aber wieder eine andere Frage. Sie wollen ja erstmal überhaupt sehen, wo ist der Markt und wie baue ich den auf? Und dafür brauchen Sie eine Infrastruktur, Sie brauchen Leute, Sie brauchen Büros. Und wenn Sie 5, 6, 7, 8, 10 Büros haben in Asien mit einem Zeitunterschied von, in Dubai sind es in der Sommerzeit nur eine Stunde nach Deutschland, im Winter sind zwei Stunden, Entschuldigung, im Winter sind schon drei Stunden, auf den Philippinen sind sechs, sieben, Japan ist nochmal eine Stunde mehr. Dann sind sie irgendwann auch nicht mehr arbeitsfähig, weil ihre Zeitfenster zu kommunizieren so knapp sind, das kriegen sie nicht mehr geregelt. Ja, das geht nur noch für ja, kurzes Reporting. Also sie können nichts mehr ausbilden, sie können nichts mehr besprechen groß. Das geht alles nicht mehr auf diese Distanz. Dann brauchen sie eine lokale Leitung. Also wenn sie das Ziel haben, in verschiedenen Ländern zu agieren, brauchen sie einen Regionalleiter. Das ist eine Führungspersönlichkeit, die lebt dort. Die fliegt nicht nur ein alle Jubeljahre mal, die lebt dort. Ja. So wie ich ja auch die Zeit bis nach der Pandemie, ich 80-90% meiner Zeit auf den Philippinen und bin dann umhergereist. Ja. Jetzt bin ich zurzeit gerade ein bisschen häufiger in Deutschland und dann sehr viel im Mittleren Osten. Aber ich habe das ja aufgebaut bereits. Ja. Und ich habe meine Partnerin vor Ort, die das weiterführt, wenn ich nicht da bin. Ja, das sind so diese drei Typen, die ich Ihnen vorstellen wollte: den Freelancer, den Angestellten und den Wiederverkäufer. Beim Wiederverkäufer muss man sogar noch unterscheiden. Das gibt den One-Man-Wiederverkäufer, habe ich auch. Den haben wir auch eine Person, das ist eigentlich eine One-Man-Show, verkauft das weiter. Der hat eine eingetragene Firma natürlich. Oder Sie haben eine richtig große Firma. Die hat aber einen großen Nachteil, sie müssen den ganzen Wassertropf mitbezahlen. Und in meinem Fall ist das oftmals so, dass wir dann Anfragen hatten, wo die Firmen einfach gar nicht verstanden haben, was wir machen und die wirklich utopische Vorstellungen hatten, völlig weltfremd und marktfremd. Und wo ich genau wusste, ich muss dann hinterher noch eine Holding mitfinanzieren. Ja, also das muss man sich alles überlegen, wenn man mit solchen Firmen arbeitet. Und dann haben sie auch diese Gespräche mit dem Eigentümer dieser Firma, wenn der überhaupt mit ihnen spricht. Vielleicht sind sie dem ja viel zu klein und popelig. Ja, kann nur umgekehrt sein. Mit dem reden sie nur am Anfang. Der wird sich ins operative Geschäft in diesen Ländern überhaupt nicht einmischen. Das macht der nicht. Das machen diese Leute nicht. Wir machen das schon. Es gibt ja viele mittelständische Unternehmen hier bei uns in der Dachregion, wo wirklich der Geschäftsführer noch mit dabei ist. Der ist an vorderster Front mitunter. Ja? Und da ist man sich auch nicht zu schade, bei einer Einrichtung, einer Maschine, zum Beispiel einer Anlage, selber mit Hand anzulegen. Je nachdem. Völlig undenkbar in Asien. Wird keiner dort machen, der Geschäftsführung hat. Die Leute sind nur am Anfang da. Nachher delegieren die das runter, dann landen sie 3 bis 4 Hierarchieebenen unter dieser Person. Und die Ebenen dazwischen, die müssen sie alle irgendwie entertainen, bespaßen und mitfinanzieren auf gut Deutsch. Das heißt, in meinen Augen ist das meistens ein Modell, was nicht greift. Kann aber funktionieren, wenn sie die richtige Firma haben. Wenn sie das Glück haben, die richtige Firma zu finden, dann müssen sie aber viele Reisen investieren und Geld investieren, um herauszufinden, ob es wirklich die richtige ist. Und das können sie nur mit einem persönlichen Treffen. Und da reicht nicht mal ein Tag nach Dubai fliegen oder nach Jakarta. Da müssen sie wenigstens schon eine Woche da bleiben. Und dann gibt es den Gegenbesuch und dann müssen die Leute entertainen. Das heißt, sie persönlich holen die vom Flughafen ab, nicht die Sekretärin. Und dann machen sie einen Ausflug ins Fußballstadion oder machen eine Radtour, wenn einer gerne mit einem Trekkingbike unterwegs ist. Oder wenn einer Schlittschuh laufen will im Winter. Und dann kommt das ganze Programm Neuschwanstein rauf und runter, was auch immer die Leute gerne möchten, um rauszufinden, wie die ticken. Weil das ist ihre Aufgabe. Und wenn sie 20.000 Euro ausgegeben haben und dann feststellen, das war der falsche, dann war das eine super Investition. Die hat sie nämlich davor bewahrt, ein paar hunderttausend Euro vielleicht zu versenken. Ja? Oder hinterher mit immer sehr, sehr schwachen Margen zu verkaufen. Oder ihren Markt zu blockieren, weil diese Firma vielleicht ihren Markt blockiert. Ja, weil sie ein bisschen zu vorschnell da Exklusivitätsrechte rausgegeben haben. Ja, das gibt ja immer noch einen Golden Nugget und hier kommt er heute. Also das Fazit: in Asien oder im Mittleren Osten gibt es nicht den Vertriebspartner, wie überall auf der Welt auch nicht. Es gibt drei Typen: den Freelancer, den Angestellten und den Wiederverkäufer. Und jeder bringt Vor- und Nachteile. Die wichtigste Entscheidung ist, dass Sie bewusst den richtigen Typ wählen. Passend zu Ihrer Strategie und zu Ihrem Unternehmen. Also nochmal, wenn Sie nur in ein einziges Land gehen wollen, okay, dann ist das relativ einfach noch. In dem Augenblick, wo Sie aber in eine Region rein wollen, wo Sie sich sagen, ich möchte in 5 oder in 10 Jahren in Asien Fuß gefasst haben, in wenigstens 10 oder 15 Ländern, dann müssen Sie heute bereits daran denken, wie Sie Ihren ersten Partner auswählen und wie Sie diese Unternehmen aufstellen. Und da führt übrigens überhaupt kein Weg an einem eigenen Unternehmen vorbei. Das kriegen Sie anders überhaupt nicht hin. Das müssen Sie selber machen. Und das bedeutet, Sie müssen investieren und Sie brauchen Budget. Und das Budget muss groß genug sein. Ja, und wenn Sie wirklich von solch einer Strategie träumen, 5 bis 10 Jahre, also sagen wir mal 10 Jahre, vielleicht in 10, 15, 20 Ländern aktiv zu sein. Ich glaube, so 18 gute Länder gibt es, wo man, je nachdem, was Sie für Produkte haben, wo man gut verkaufen kann im asiatischen Bereich, dann liegen Sie jenseits der Millionen. Ja, also das muss Ihnen klar sein. Das heißt, wenn Sie da nur mal an Reisetosten denken und sagen, ich investiere mal in 2 Tickets, dann brauchen Sie das nicht tun. Das ist dann Urlaub, was Sie vorhaben, weil das hat nichts mit seriöser Planung zu tun. Ihnen muss schon klar sein, wenn Sie so etwas vorhaben, dann zieht das Investitionen nach sich und Sie müssen einfach bereit sein, diese Investitionen zur Not, ja, ich sage mal, das Geld auf den Floß zu schicken, anzuzünden und den Fluss runterzuschicken. Und wenn es, ja, wenn der, und dann hoffen, dass unterwegs das Feuer ausgeht und Sie noch was retten können. Aber wenn es dann komplett untergeht, dann darf das nicht Ihre Substanz kosten. Das ist der ganz große Unterschied. Nur dann sollten Sie das tun, ansonsten vertagen Sie das doch einfach und bereiten sich hier vor. Das ist doch viel billiger, diese ganzen Schritte hier vorher zu planen. Ich hatte diese Gelegenheit in der Tiefe nicht. Ich bin da ziemlich, ich will nicht sagen naiv reingegangen, weil ich kannte die Märkte ja schon. Aber im Nachhinein hätte ich mir vieles erspart, wenn ich es anders organisiert hätte von Anfang an. Ja. Und wenn Sie mehr dazu erfahren möchten, also wie Sie das Geld vielleicht sparen, dann ja, lesen Sie meinen ursprünglichen Blogartikel. Den habe ich mal für die Philippinen geschrieben, aber der ist ziemlich allgemein für die meisten Länder, kann der angewendet werden. 3 Vertriebspartner, die Sie kennen sollten, wenn Sie auf den Philippinen verkaufen wollen, können Sie auch für Vietnam, Indonesien, Thailand, Malaysia, Taiwan, sonst was nehmen. Den Link finden Sie in der Beschreibung von dem Podcast oder nehmen Sie einfach direkt Kontakt mit mir auf. Wenn Sie Ihre Asien-Strategie starten wollten und sagen, ich brauche mal einen Sparingspartner dafür, dann können Sie mich gerne über LinkedIn zum Beispiel kontaktieren. Mein Name ist Andreas Klippe oder Dr. Andreas Klippe, gibt nur einen. Da finden Sie mich schon. Kann man auch so einen kostenfreien Termin buchen, dann klicken Sie da einfach auf die Terminvergabe. Naja, Sie werden schon irgendwie zu mir kommen. Ich glaube, eine Telefonnummer gibt's auch. Also für heute sage ich auf Wiedersehen und Goodbye und bis zur nächsten Woche, wenn Sie mögen. Seien Sie exzellent in Ihrer Technik, werden Sie global zur Marke und tun Sie es jetzt. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal danke fürs Zuhören.